Gott, liebe Hörer, und willkommen zu unserer Katechismusreihe bei Radio Horeb. Und Radio Maria sagt Ihnen heute wieder Monika Bargett. In unserer Sendung wollen wir Abschnitte des Katechismus ab Nummer 1533 über die sogenannten Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft betrachten. Es geht besonders um das Priestertum, weshalb wir für die heutige Sendung auch einen erfahrenen Gemeindepfarrer eingeladen haben, der uns mehr darüber erzählen wird. Heute wollen wir besonders auf die Geschichte des Priestertums schauen, vor allem auch über die Entwicklung des Priestertums zwischen Altem und Neuen Testament, aber dann auch auf den Begriff des allgemeinen Priestertums. Dass die Priester in besonderer Weise teilhaben an dem einen Priestertum Christi, dass sie in Person Christi des Hauptes handeln, das haben wir schon in vergangenen Katechismus-Sendungen genauer erklärt. Aber auch die Gläubigen allgemein haben Teil am Priestertum Christi, jedoch in anderer Weise als die Männer, die zum Weiheamt berufen sind. Mehr darüber also heute von Pfarrer Ulrich Engel aus der Pfarrei Rottgau-Weißkirchen. Grüß Gott und willkommen, Pfarrer Engel.
Grüß Gott, Frau Bargett. Grüß Gott, liebe Brüder und Schwestern im Herrn.
Pfarrer Engel, vielen Dank, dass Sie heute in der Sendung mit dabei sind. Wir freuen uns weiter auf Ihre Ausführungen.
Lasst uns beten. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasst uns beten. O Gott, der du die Herzen der Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt hast, gib, dass wir durch denselben Geist, dass das Recht ist, verstehen und seines Trostes uns alle Zeit erfreuen mögen. Darum bieten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wollen wir uns zunächst einmal in Fortsetzung der Katechese vom vergangenen Montag dem alttestamentlichen Priestertum der Leviten zuwenden. Das sakramentale Weihepriestertum kommt mit dem hohen Priester Jesus Christus nicht unvorbereitet. Vielmehr hatte Gott schon aus dem alttestamentlichen Bundesvolk Israel Priester bestellt, und zwar alle aus dem Stamme Levi. Gott selbst sonderte diesen einen der 12 Stämme Israels zum Dienst vor ihm im Heiligtum aus, damit die aus ihm genommenen Priester Gaben und Opfer darbringen für die Sünden. Denn, so sagt der Hebräerbrief, jeder hohe Priester wird aus den Menschen ausgewählt und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Hier zeigt sich bereits der spezifische, unverwechselbar priesterliche Dienst, nämlich Gott das Opfer darzubringen. Der priesterliche Dienst schlechthin ist das Opfern. Und Jesus selbst begründet sein hohes Priestertum nur in seinem Opfer zum Zwecke der Heiligung des Volkes. Schon die levitischen Priester des alten Bundes wurden nach einem von Gott selbst angeordneten Ritus geweiht und damit Gott allein vorbehalten. Die Leviten hatten als einziger Stamm keinen Erbbesitz in Israel, denn ihr Erbteil sollte allein Gott selbst sein. Auch sollten sie allein vom Altar leben. Die Leviten waren damit von Gott nicht aus dem Bundesvolk, im Übrigen in einer gewissen Weise ausgesondert, sondern schon aus der Welt überhaupt. Allerdings vermochten die von den Leviten dargebrachten Opfer keine Erlösung und kein Heil zu bewirken. Das vermochte erst das einzigartige Opfer des Lammes ohne Makel, dass diese selbst dem Vater zur Sühne für die Sünde der Welt dargebracht hat. Der Hebräerbrief sagt, jeder Priester, nämlich des alten Bundes, steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser aber, nämlich Jesus Christus, hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zur Rechten des Vaters gesetzt. Denn durch ein einziges Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer zur Vollendung geführt. Alles, was das Priestertum des alten Bundes im Voraus bezeichnete und worauf es abzielte, findet in Jesus Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und den Menschen, seine Erfüllung. Trotz gewisser Merkmale des alttestamentlichen Priestertums, die insofern erst recht auch für das neutestamentliche Weihepriestertum gelten, ist das Hohepriestertum Jesu Christi nicht aus dem levitischen Priestertum ableitbar. Das levitische Priestertum hat zwar seinen Grund in der Erwählung des Stammes Levi durch Gott, wird damit aber auch durch die Abstammung, das heißt aber durch die Natur und das Fleisch vermittelt, dagegen nicht durch die Kraft unzerstörbaren Lebens. Auch entstammt der hohe Priester Jesus Christus nicht dem Stamm Levi, sondern dem Stamme Juda. Das Vorausbild des hohen Priesters Jesus Christus ist nicht Aaron, sondern das geheimnisvolle abstammungslose Priestertum Melchisedeks, dem ja in Abraham schon die Leviten den Zehnten von allem geopfert haben. Was aber schon für das levitische Priestertum, gerade hinsichtlich der Vorbehaltenheit der Priester für Gott und ihre daraus folgende Entwurzelung aus der Welt gegolten hat, das gilt erst recht für den geweihten Priester. Diese inneren Zusammenhänge von hohem Priestertum Christi und Weihepriestertum sind von großer praktischer Relevanz. Die katholische Kirche lehrt seit ältesten Zeiten, dass ein gültig geweihter Priester seine Befähigung, priesterliche Amtshandlungen gültig vorzunehmen, niemals mehr verlieren kann. Auch dann nicht, wenn ihn der Bischof von seinem Amt suspendiert hat, sodass ihm die Amtsausübung verboten ist. In diesem Falle würde zwar ein Priester gegen das Verbot des Bischofs verstoßen, wenn er trotzdem priesterliche Amtshandlungen vornehme, aber wegen der Unverlierbarkeit der ihm durch die Weihe verliehenen Befähigung wäre diese Amtshandlung eben auch nur unerlaubt, aber nicht auch ungültig. Das hat seinen Grund in dem unverlierbaren und unzerstörbaren Prägemal, dem Charakter indelebilis, das dem Priester durch die Weihe verliehen wird. Es ist schon erschütternd, wie bedingungslos sich der Herr seinen Priestern ausliefert. Das bedeutet, dass ein Priester, der seines geweihten geistlichen Standes als Gottesmann unwürdig und in schwerer Sünde lebt, wegen dieser Unverlierbarkeit seiner Fähigkeiten trotzdem gültig die Heilige Messe feiern und auch die Sakramente gültig spenden kann. Die Amtsgnade verliert der Priester niemals, egal wie unwürdig er lebt. Gleichwohl bedeutet jedes nicht standesgemäße Leben eines Priesters eine Belastung oder sogar eine schwere Hypothek für die Glaubwürdigkeit der Verkündigung und für die Glaubwürdigkeit der Kirche überhaupt, für die er ja handelt. Dagegen kann ein Priester trotz seiner unverlierbaren Amtsgnade seiner heiligmachenden Taufgnade wie auch seiner Standesgnade verlustig gehen, wie jeder andere Christ auch. Dieser Unterschied zwischen der Amtsgnade einerseits und der Standesgnade sowie der heiligmachenden Gnade andererseits liegt eben auch darin begründet, dass die unverlierbare Amtsgnade eine Gnade zugunsten der Kirche ist, nämlich zum Aufbau des Leibes Christi, wovon ich ja am vergangenen Montag gesprochen habe. Demgegenüber die Standesgnade und die heiligmachende Gnade der persönlichen Heiligung dienen. Zu dieser Lehre der Kirche von der Unabhängigkeit der Amtsgnade, von der Würdigkeit des Priesters, muss allerdings noch gesagt werden, dass ein geweihter Priester durchaus auch ungültig die Sakramente spenden kann, obwohl er sich nach außen hin keine Verfehlung hat zu Schulden kommen lassen und auch nicht durch den Bischof von seinem priesterlichen Amt suspendiert ist. Das ist nämlich dann der Fall, wenn ein Priester vom Glauben abgefallen ist, wenn er also selbst nicht mehr glaubt, was er tut und überhaupt nicht mehr in persona Christi des hohen Priesters tun will, was Kirche tut, für den also der priesterliche Dienst nichts anderes als Hokuspokus oder Jux und Tollerei ist. Diese Gedanken legen sich heute umso mehr nahe, als sich der Ungehorsam der Priester gegenüber der Kirche schon lange sehr breit gemacht hat. Da gibt es Ringbuchmessen mit selbstgebastelten Hochgebeten und allen möglichen Events, wo sich inzwischen nicht wenige Gläubige tatsächlich schon die Frage stellen, ob das noch eine heilige Messe war, an der sie teilgenommen haben. Der unwürdige Lebenswandel eines Priesters hindert also die Gültigkeit der priesterlichen Amtshandlung nicht. Die subjektive Gesinnung des Priesters, gar nicht mehr tun zu wollen, was die Kirche tut, dagegen schon. Es wurde schon gesagt, dass der priesterliche Dienst ganz allgemein darin besteht, das Volk Gottes zu weiden. Die Frage ist deshalb, worin denn dieses Weiden nun ganz konkret besteht. Weiden heißt zunächst einmal füttern. Und gefüttert wird die unsterbliche Seele des Menschen. Dieses Futter besteht in Essen und Trinken, nämlich mit dem lebendigen Wort Gottes, in der Verkündigung der katholischen Wahrheit, die der Mensch im Glauben an- und aufnehmen soll. Die Verkündigung des Wortes Gottes beinhaltet im Wesentlichen die Lehre des Glaubens. Und dabei steht die amtliche Verkündigung durch einen Priester wegen der Weihegnade niemals auf gleicher Stufe mit der sogenannten Laienpredigt. Diese ist nicht umsonst von der Kirche in der Heiligen Messe verboten. Das Weiden besteht aber insbesondere in dem Nähren des Volkes mit dem wahren und lebendigen Fleisch und Blut Christi, der Heiligen Eucharistie. Gerade durch den Dienst der wahren und unverkürzten Verkündigung der Wahrheit, der Spendung der Heiligen Eucharistie und die Spendung des Bußsakramentes leistet der Priester den so überaus wichtigen Dienst an der Einheit des einen Leibes der Kirche. Diese Einheit wird nicht durch versierte Diplomatie oder auch faule Kompromisse auf Kosten des Herrn und der katholischen Wahrheit geschaffen. Ein Priester muss immer die Stimme und das Echo seines Herrn, des Wortes Gottes sein, ohne jede Menschenfurcht. Der Priester soll durch die Spendung der heiligen Sakramente überhaupt den Menschen das vom Herrn durch sein Sühneopfer erworbenes Heil vermitteln. Gerade die Feier der Heiligen Messe ist der vornehmste Dienst des Priesters. Das wird auch aus dem Umstand deutlich, dass jedes Weihepriestertum unbedingt an das hohe Priestertum Christi gebunden ist und das Priestertum und Eucharistie gleichzeitig im Abendmahlsaal geboren sind und einander bedingen und deshalb auch unmöglich voneinander zu trennen sind. Unter Weiden versteht man aber nicht nur das Füttern im Besonderen, sondern den Dienst des guten Hirten überhaupt. Dazu gehört eben auch das Leiten der Herde. Diese Leitungsbefähigung ist Bestandteil der sakramentalen Weihegnade. Leitung bedeutet nicht, die Menschen zu bevormunden. Leiten bedeutet aber, gerade für einen Gemeindepfarrer, den Menschen vor Ort den Weg zu dem Quell des lebendigen Wassers zu zeigen, nämlich in das heiligste Herz Jesu. Ob die Leute das annehmen, ob sie sich daran halten, das ist dann ihre Sache. Das liegt dann aber auch in ihrer Verantwortung. Aber ein Pfarrer darf sich niemals einem Mehrheitsbeschluss des PGR beugen, wenn der sich für das praktische Wasser irgendwelcher Zisternen entschieden hat. Die Herde gehört sich nicht selbst und sie vermag sich auch gar nicht selbst geistlich zu weiden. Ohne den geistlichen Dienst der geweihten Priester hat die Herde geistlich überhaupt keine Überlebenschance. Das kann man heute überhaupt nicht deutlich genug sagen. Nur der Priester hat den geistlichen Kompass, nicht ein Gremium. Und diesen Kompass muss er auch benutzen. Seine geistlichen Vollmachten ruhen zu lassen, ist für einen Priester nicht etwa heiligmäßige Demut, sondern Amtsverweigerung. Der Priester muss wie Mose das Volk Gott entgegenführen. Der Priester muss wie ein Johannes der Täufer oder auch ein Apostel Paulus Brautführer sein und das Volk Gottes, die Kirche, die Braut des Herrn, Christus ihrem Bräutigam entgegenführen. Paulus sagt, ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Gerade heutzutage bei unserer Delegationssucht muss der Priester aufpassen, dass er sich nicht Dienste aus der Hand nehmen lässt oder sie auch selbst delegiert, die vielleicht den Delegierten schmeicheln, die aber nur er selbst leisten kann und sonst keiner. Dazu gehört aber gerade auch das Leiten im geistlichen Bereich. Ob man dagegen die Bestuhlung des Pfarrheimes bei der Firma A oder B kauft und ob die Polster rot, grün, blau oder grau sein sollen, das kann ihm völlig egal sein. Das für die Führung der Menschen auf Christus hin ist es völlig bedeutungslos. Verwandt mit dem Leitungsdienst ist auch das Wächteramt des Priesters. Der Priester muss wachsam sein, dass seine Herde nicht geistlichen Gefährdungen ausgesetzt wird. Der Priester hat für die Herde Christi eine geistliche Fürsorgepflicht und trägt für deren Wahrnehmung vor Gott eine schwere Verantwortung. Ganz wichtig ist auch noch die Fürbitte für das Volk Gottes. Sie wird uns schon bei Mose berichtet, der Gott immer wieder um Schonung für das widerspenstige Volk angefleht hat und erst recht vom Herrn selbst. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Die vielfältigen priesterlichen Dienste sind auch schon beim Propheten Ezechiel erwähnt in Kapitel 34. Darunter auch der Dienst der Stärkung der Schwachen und der Heilung der Verletzten. Alle priesterlichen Dienste werden vom guten Hirten und hohen Priester Jesus Christus in vollkommener und vorbildlicher Weise erfüllt. Bei ihm muss ein Priester ein Leben lang tagtäglich in die Schule gehen. Schließlich sei auch noch auf einen gerade auch heute höchst bedeutsamen priesterlichen Dienst hingewiesen, der praktisch überhaupt keine Beachtung erfährt. Das Vorbild priesterlicher Existenz. Paulus spricht diesen Dienst entwaffnend selbstbewusst aus. Haltet euch an mein Vorbild. 1. Korinther 4,16. Der Priester muss in allem Jesus Christus transparent machen und auf ihn hin durchsichtig sein und darf den Blick auf den Herrn nicht verstellen, dem er durch die Weihe auch verähnlicht wird. Ein Priester muss ganz einfach leben, was er ist. Ein Gottesmann, als der er ja in persona Christi auch am Altar steht. Die absolute Unentbehrlichkeit und auch Unersetzlichkeit des geweihten Priesters zeigte schon darin, dass ohne ihn keine einzige heilige Messe gefeiert werden könnte, ohne die es auch gar keine Kirche geben könnte. Auch keine Absolution, freilich. Die Unentbehrlichkeit des geistlichen Lebens eines Priesters. Ganz besonders wichtig ist für den Geistlichen seine höchstpersönliche Beziehung zu Christus. Er muss den Herrn über alles lieben und jeden anderen. Denn der Herr kann seine Herde, seine Lämmer und Schafe, sein Erbe und kostbarstes Gut, das er mit seinem Blut erkauft und bezahlt hat, nur dem anvertrauen, der ihn selbst auch über alles liebt und aus Liebe zu ihm auch jeden, den er, der Herr, liebt und für den er gestorben ist. Und nicht etwa einem Allotri, einem Mietling, wie es im Johannesevangelium heißt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Der heilige Pfarrer von Ars sagt, das Priestertum, das ist die Liebe des Herzens Jesu. Deshalb kommt es für einen Geistlichen so sehr darauf an, dass er sich vom Herrn selbst geistlich formen lässt, indem er ihn immer persönlicher und vertrauter durch Anbetung, Gebet und Schriftlesung und durch die würdige Feier der Heiligen Messe kennenlernt. Der Priester muss mit dem Herrn intim sein. Das gehört zu seiner geistlichen und priesterlichen Identität und wird ihm dann auch hilfreich sein, sein geistliches Amt immer besser im Sinne des Herrn und guten Hirten auszuüben, in dessen Person er ja auch handelt und auch nur handeln kann, und ihn davor bewahren, nur funktional, so als Ranger seiner Pfarrei oder auch als Apparatschik von seinen Amtsvollmachten Gebrauch zu machen. Jeder kann immer nur das mitbringen, was er vorher empfangen hat. Das heißt aber gerade auch, woher er kommt. Nur wer vom Herrn kommt, wird auch den Menschen den Herrn bringen können. Wer dagegen aus der Welt kommt, kann halt auch nur Welt mitbringen. Zu dem geistlichen Anforderungsprofil eines geweihten Priesters gehört auch, dass er insbesondere Zeuge des Glaubens ist. Zu diesem Zeugnis gehört auch der Gehorsam gegenüber der Kirche. Die Demut, die Menschenfreundlichkeit und Liebe, aber auch die Klarheit und Entschiedenheit, die Kompromisslosigkeit und gegebenenfalls auch die Strenge. Auch die Treue zum Herrn und zu seiner Berufung und die Tadellosigkeit seines Dienstes. Was der Priester ist und was er lebt, das muss einfach nahtlos zusammenpassen. Nur auf die unverlierbare Amtsgnade und die Gültigkeit der Amtshandlungen abzuheben, aber das Leben im Übrigen davon abstrahieren zu wollen, würde wirklich bedeuten, den Priester nur als Beamten und Funktionär zu verstehen. Das wäre aber eine unzulässige Verkürzung seiner Berufung. Es ist deshalb festzuhalten, dass ein Priester sein geistliches Amt nicht etwa von seiner Person abstrahieren darf, indem er sich selbst nur als Bürger oder auch nur als Christ XY versteht. Der hat gelegentlich einmal, nämlich in Ausübung seines Amtes, in ein anderes Gewand schlüpft. Sein Priestertum kann man nicht nur für seine Arbeitszeit, in Anführungszeichen einmal gesagt, beziehungsweise für eine Amtshandlung wie einen Arbeitskittel überstreifen und dann nach Erledigung wieder ausziehen und damit so tun, als sei der geistliche Dienst nur ein äußerliches Geschäft, das man mit seiner Person und seinem Leben im Übrigen aber nichts zu tun hat. Ein Priester ist ein Gottesmann und kein Funktionär. Sein Dienst unterscheidet sich als geistlicher, ja sogar als heiliger Dienst, ganz wesentlich von jeder anderen innerweltlichen Dienstleistung.
Ich glaube an dich, den Vater.
Der Katechismus in Nummer 1598 fasst die besondere Größe der priesterlichen Gnade in Worten von Jean-Marie Vianney, des heiligen Pfarrers von Ars, zusammen. Der Priester setzt auf Erden das Erlösungswerk fort. Verstünde man so richtig, was der Priester auf Erden ist, so stürbe man, nicht vor Schrecken, sondern aus Liebe. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Das Priestertum der geweihten Gottesmänner in der katholischen Kirche unterscheidet sich also wesentlich von verschiedenen Verwaltungsaufgaben in der Pfarrgemeinde oder auch von Finanzaufgaben, die eine Pfarrgemeinde heutzutage mit sich bringt. Den Unterschied zwischen diesem besonderen Priestertum, an dem die geweihten Männer in der Kirche teilhaben, und dem gemeinsamen Priestertum erklärt uns heute in der Katechismusreihe bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol Pfarrer Ulrich Engel aus Rottgau-Weißkirchen.
Ihr liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte die Katechese abschließen mit einer Betrachtung des gemeinsamen Priestertums aller Getauften, gerade auch in Absetzung zu dem sakramentalen amtlichen Weihepriestertum. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird, völlig zu Recht, das sogenannte gemeinsame Priestertum aller Getauften betont. Deswegen wird der Täufling ja auch mit dem Chrisam gesalbt. Der Getaufte ist Tempel des Heiligen Geistes und damit selbst schon ein geistlicher Mensch. Eine steilere Karriere als durch seine Taufe kann ein Mensch überhaupt nicht mehr machen. Mehr als Christ kann ein Mensch unmöglich werden. Man könnte jetzt fragen, wofür lebt er dann noch, damit er diesen Gipfel dieser Karriere aufgrund seiner Taufe, dass er ihn hält und zu einem vollkommenen Christen, zu einem vollkommen vollendeten Heiligen wird. Schon das alte Bundesvolk Israel hatte sich Gott zu einem Reich von Priestern und als ein heiliges Volk erwählt. Das gilt erst recht für das neutestamentliche Bundesvolk. Im ersten Petrusbrief lesen wir: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Nicht nur der geweihte Priester nimmt also teil am hohen Priestertum Jesu Christi, sondern auf seine Weise auch jeder Getaufte, das heißt jeder Christ. Es gibt ja schließlich auch nur einen Priester, nämlich den hohen Priester Jesus Christus. Davon war ja bereits am vergangenen Montag die Rede. Das Sakrament der Taufe vermittelt die Teilnahme am Priestertum, Prophetenamt und Königsamt Jesu Christi. Dieses gemeinsame Priestertum aller Getauften unterscheidet sich aber dem Wesen nach und nicht nur graduell von dem sakramentalen Weihepriestertum. Wie das Konzil in Lumen Gentium Nummer 10 sagt, das gemeinsame Priestertum der Getauften und das Weihepriestertum sind zwar einander zugeordnet, aber das eine wie das andere nimmt auf je seine Weise an diesem Priestertum Christi teil. Das Konzil sagt, der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gottes dar. Die Gläubigen hingegen wirken an der eucharistischen Darbringung mit und üben ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens durch Selbstverleugnung und tätige Liebe. Die Ausübung des gemeinsamen Priestertums besteht also in der selbstverleugnenden Selbstdarbringung, denn jeder Vollzug des christlichen Priestertums beinhaltet immer, ganz nach dem Vorbild des hohen Priesters Jesus Christus, Selbstopferung. Und in dieser Selbstopferung besteht auch die so oft beschworene tätige Teilnahme, die Partizipatio actuosa der Gläubigen in der Heiligen Messe.
Dankeschön, Pfarrer Engel, dass Sie uns den Unterschied erklärt haben zwischen dem Priestertum, das die geweihten Priester in der Kirche ausüben, und auch dann das gemeinsame Priestertum, das allen Getauften zukommt. Genauer wird dies auch nochmals beschrieben in Katechismus Nummer 1546, wo es heißt: Christus, der hohe Priester und einzige Mittler, hat seine Kirche zu einem Reich von Priestern für seinen Gott und Vater gemacht. Die ganze Gemeinschaft der Gläubigen ist als solche priesterlich. Die Gläubigen üben ihr Priestertum als Getaufte dadurch aus, dass sich jeder gemäß seiner eigenen Berufung an der Sendung Christi des Priesters, Propheten und Königs beteiligt. Durch die Sakramente der Taufe und der Firmung werden die Gläubigen zu einem heiligen Priestertum geweiht. Über das amtliche oder hierarchische Priestertum heißt es demgegenüber in Nummer 1547, das amtliche oder hierarchische Priestertum der Bischöfe und Priester und das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen nehmen auf je besondere Weise am einen Priestertum Christi teil und sind einander zugeordnet, unterscheiden sich aber doch dem Wesen nach. Während das gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich in der Entfaltung der Taufgnade, im Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, im Leben gemäß dem Heiligen Geist vollzieht, steht das Amtspriestertum im Dienst dieses gemeinsamen Priestertums. Es bezieht sich auf die Entfaltung der Taufgnade aller Christen. Es ist eines der Mittel, durch die Christus seine Kirche unablässig aufbaut und leitet. Deshalb wird es durch ein eigenes Sakrament übertragen, durch das Sakrament der Weihe. Vielen Dank an Sie, Pfarrer Engel, dass Sie heute mit uns verbunden waren. Wir bitten Sie zum Abschluss der Sendung dann auch gleich wieder um Ihren priesterlichen Segen. Sie, liebe Hörer, laden wir ein, die Abschnitte im Katechismus über das Priestertum, also über die Sakramente des Dienstes für die Gemeinschaft nochmals nachzulesen, ab Nummer 1533. Das entspricht Seite 414 in der deutschen Ausgabe von 2003. Außerdem können Sie die heutige Sendung gerne auch wieder im Internet anhören und herunterladen auf www.horeb.org. Ihnen allen wünsche ich noch einen gesegneten Tag. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Pfarrer Engel, wir bitten Sie nun um Ihr Gebet.
Ja, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne und behüte euch, der allmächtige und dreieinige Gott, auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des heiligen Josef, der allmächtige und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Maria mit dem Kinderlieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen. Behüte sie alle, der liebe Gott.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, sagt Ihnen Monika Bargett.